Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Viele wünschen sich Freunde. Ich glaube, der Satz ist falsch. Alle wünschen sich Freunde. Wer sich keinen Freund mehr wünscht, der hat schon einiges erlebt, wahrscheinlich mit Freunden. Aber tief im Herzen wünschen wir uns Beziehung, wünschen wir Freundschaft. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ist die Sehnsucht immer da. Wir wünschen uns jemanden, der treu ist bis zum Tod. Ist das nicht so? Eine Person, die sich einsetzt, die uns nicht aufgibt, die dann da ist, wenn wir eine Person brauchen, die das richtige Wort sagt, uns auch einfach mal in den Arm nimmt. Das sind Freunde. Wenn wir von einem Freund so richtig enttäuscht werden, dann ist das bitter. Das geht nicht nur an die Oberfläche, das geht tief hinein. Solche Freunde sind nicht nett, die uns enttäuschen. Und dann kann es schon mal sein, dass wir sagen, was für treulose Tomaten das sind. Ich möchte hier die Tomaten für diesen Part der Predigt als Illustration verstehen. Jesus hatte es mit zwei solcher treulosen Tomaten zu tun. Am Abend, bevor er seine größte Liebestat vollbrachte, gab es für ihn treulosen Tomatensalat angerichtet. Kaum hat er mit ihnen gegessen, kaum hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen, kommt die erste bittere Enttäuschung. Schauen wir uns das an. Im Evangelium nach Johannes, dort in Kapitel 13, heißt es in Vers 30, als Judas seinen Bissen genommen hatte, ging er hinaus. Und es war Nacht. Das Johannesevangelium ist ein Evangelium, das unter die Oberfläche geht. Wenn da steht, es war Nacht, dann meint das auch nicht nur, dass es dunkel war, sondern dass auch die Seele dunkel geworden ist. Das Wort Nacht kommt im Johannesevangelium 6-mal vor. An allen Stellen, ihr könnt es mal nachschauen, geht es um eine tiefere Ebene. Nikodemus kommt bei Nacht. Das nächste Mal nimmt er Jesus vor der Nacht ab. Jesus sagt, es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann, und spricht nicht von Dunkelheit, die man draußen erlebt, wenn es finster wird. Und so auch hier. Es war Nacht, nicht nur für Judas. Jesu Nacht brach auch an. Und als Judas hinausging, beginnt Jesus seine Rede, sein Vermächtnis, seine Abschiedsrede. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus das schon irgendwie vorbereitet hat in Gedanken. Ich muss meinen Jüngern noch etwas mitgeben. Ich muss sie noch einmal instruieren. Das ist der letzte Moment, wo wir zusammen sind, bevor die Ereignisse sich überschlagen werden. Ich will ihnen etwas ganz Wichtiges sagen. Und das, was er ihnen ganz wichtig sagt, sagt er mehrfach. Und er beginnt diese Rede mit einer Anrede, die er noch nie verwendet hat für seine Jünger, die auch nicht mehr kommen wird. Meine Kindchen. Die meisten Bibeln übersetzen hier meine Kinder. Aber das ist noch zu schwach. Er verwendet die Verniedlichung von Kinder. Meine Kindchen. Manche Bibelwissenschaftler sagen, ja, Jesus will hier ausdrücken, dass er der Meister ist und die Jünger die Schüler. Manche damals haben das Wort Kind dafür verwendet. Aber Kindchen nicht. Es scheint, dass Jesus hier in einer vertrauten und liebevollen Art mit seinen Jüngern sprechen will. Und ich bin mir sicher, er hat jetzt durch diese ungewöhnliche Anrede ihre Aufmerksamkeit. Vers 33, Johannes Kapitel 13. Ich bin noch ein wenig bei euch. Ihr werdet mich suchen. Aber wie ich schon zu den Juden sagte, sage ich es jetzt euch auch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Spürt ihr etwas vom Herz Jesu an dieser Stelle? Spürt ihr, wie es ihm nicht leicht fällt, das zu sagen? Jesus denkt an die nächsten Stunden. Es war für ihn so wichtig, mit seinen Jüngern dieses Mahl zu halten. Ein anderes Evangelium sagte, es sehnte mich danach, mit euch zu essen. Und dann, genau dann, kommt sein Spruch, sein Gebot, sein Motto für die Jünger, der Leitspruch Jesu. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, liebt einander. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe untereinander. Das braucht ihr. Und sobald Jesus seinen Leitspruch geäußert hat, klopft die zweite Enttäuschung an. Unglaublich. Petrus beschäftigt sich nicht mit dem Leitspruch. Petrus ist im Kopf geblieben, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht auch hinkommen. Und er fragt frei heraus danach, Herr, wohin gehst du? Ich muss sagen, ein Lehrer muss das unglaublich enttäuschen. Du machst gerade das Beste in der Stunde, der Höhepunkt der Stunde. Du präsentierst es, du hast es verpackt, du hast alles drauf angelegt. Und dann kommt ein Student und stellt noch eine, ach, so unwichtige Frage zu etwas davor. Alles bricht zusammen in dir und du denkst, hast du nicht zugehört? Tut mir leid, wenn ich aus meinem Herzen jetzt mal keine Mördergrube mache. Hast du nicht zugehört? Aber Jesus geht mit Petrus mit. Na also, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Ach, wenn Petrus diesen Spruch behalten hätte, du wirst mir später folgen. Nein, Petrus beweist Eifer, er ist voll dabei. Vers 37, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Das ist ein Wort. Petrus meldet sich freiwillig als der treu bis zum Tod Freund. Das beste Modell. Jesus sollte zugreifen, oder? Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich. Ich sage dir, ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal im Stich gelassen haben. Was für ein Tiefschlag. Petrus wird Hochverrat begehen. Ein absoluter Fehlschlag in Sachen Freundschaft. Auf Fehlschläge sind wir nicht stolz, oder? Schauen wir uns das mal an. Im Jahr 2010 gab es in der wissenschaftlichen Zeitschrift überhaupt Nature, also jeder Naturwissenschaftler kennt das, einen Kolumnenbeitrag von Melanie Stephan, und der ist überschrieben mit "Ein Lebenslauf der Fehlschläge". Und sie macht den Vorschlag, es wäre doch toll, würden Wissenschaftler auch so einen Lebenslauf schreiben, so einen Tomatenlebenslauf. Was ist alles misslungen? Welche Jobs hast du nicht bekommen, für die du dich beworben hast? Welcher Artikel, für den du dich so zusammengenommen hast, ist nicht veröffentlicht worden? Welches Buch wurde abgelehnt? Nun, sie hat es nicht selber gemacht, aber ein gewisser Johann Haushofer, der übrigens aus Deutschland kommt und zu jener Zeit in Princeton unterrichtet hat. Princeton ist jetzt eine Ivy League School. Das ist also eine der Top-Unis der USA. Hat sich das zu Herzen genommen, nachdem er diesen Artikel gelesen hat, und hat gesagt, ich beginne mal so einen Lebenslauf. Und 2016 veröffentlicht er das auf seiner Webseite an der Universität. Und da sieht man so, was alles nicht geklappt hat. Er wollte zur Harvard School gehen 2014, hat nicht geklappt. Er wollte 2011 ein neues Scholarship bekommen, Funding für sein Projekt, hat nicht geklappt. Und so weiter, was alles nicht geklappt hat. Und ganz zum Schluss macht er noch ein Meta-Fehlschlag, ein Fehlschlag über allem drüber. Und ich vergrößere es, dass ihr das gut seht. Dieser CV, dieser Lebenslauf von Fehlschläge, hat mehr Aufmerksamkeit bekommen als all meine wissenschaftliche Arbeit bis jetzt. Und er sagt, das ist der größte Fehlschlag. Warum klicken wir auf jemandes Fehlschläge, um uns das anzuschauen? Ich glaube nicht, weil wir uns daran ergötzen wollen. Manchmal tun wir das, wenn jemand einen Fehler macht. Ich glaube, weil wir oft genug auch in solchen Situationen stehen, wo wir einen Fehlschlag einstecken mussten, wo wir selbst einen Fehlschlag produziert haben. Weil wir Enttäuschungen ehrlich finden. Das ist übrigens, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Enttäuschungen, die auch ehrlich kommuniziert werden können, können dazu führen, dass Ehrlichkeit produziert wird und Freundschaft gefestigt. Weil wir mit dem resonieren können, klicken wir auf so etwas. Und Petrus, alle Evangelien haben seinen Lebenslauf drin. Und der größte Fehlschlag steht in jedem Evangelium drin. Ich frage mich, wenn es dieses Evangelium vielleicht ein paar Jahre vor Petri Tod gegeben hat, wie hat er sich gefühlt, als er das gelesen hat? Nur gut, dass wir glauben, dass er für eines dieser Evangelien eine Art Herausgeber war, das genau von dem auch berichtet. Petrus dachte sich in dem Moment, als er Jesus zum dritten Mal verleugnet hat, das ist das Ende. Denn da war ein Blickkontakt mit Jesus und er weinte bitterlich. Er dachte, dieser Fehlschlag, der kann nie mehr gekittet werden. Es ist aus. Es führt dazu, dass Jesus nicht mehr Liebe hat. Ein Fehlschlag in der Freundschaft mit Jesus bedeutet aber nicht, dass Jesus nicht mehr Liebe zeigt. Jesus geht weiter. Vielleicht klickt ihr von oben eins weiter, bitte. Danke. Jesus lässt sich nicht beirren durch diese zweite Enttäuschung, die hier anklopft und die er noch erleben wird. Er fährt weiter in seinem Vermächtnis. Wir kommen dann in Kapitel 15, Vers 13 zu unserem Predigttext, den wir gelesen haben. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich finde das interessant. Jesus nimmt die Aussage von Petrus, die er in seinem Eifer gesprochen hat, und macht daraus eine der schönsten Aussagen überhaupt. Er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn ihr jetzt die Farben vergleicht, dann seht ihr, Petrus hat damit angefangen. Ich will mein Leben lassen für dich. Im Griechischen springt dir das so ins Auge und ich hoffe jetzt euch auch. Jesus benutzt die Worte von Petrus und sagt, das ist der größte Liebesbeweis. Petrus, eigentlich bist du nahe dran. Du willst dein Leben lassen für mich. Nur schreckst du dann zurück, wenn es soweit ist. Aber ich sage euch allen, es gibt keine größere Liebe. Es gibt nicht mehr Liebe als die, dass du dein Leben lässt für deine Freunde. Und natürlich denken wir an dieser Stelle sofort an Jesus selbst. Keine Frage. Außerdem ist vielleicht doch nicht ganz so sicher, ob Jesus es von Petrus hat oder ob Petrus es von Jesus hat. Denn in Johannes Kapitel 10, Vers 11 hat das Jesus auch schon mal gesagt. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und in Johannes 10 meint er nicht Schafe mit vier Beinen und weißer Wolle. Ich möchte euch bitten, merkt euch diesen Text aus Johannes 10, Vers 11. Der wird am Ende der Predigt noch eine Rolle spielen. Aber jetzt mal ehrlich. Wer lässt sein Leben für die Freunde? Denn das ist nicht nur ein Wort, das Jesus an sich selbst praktisch richtet. Es ist ein Wort, das er an die Jünger richtet. Er sagt ja in seinem Liebesgebot, liebt einander, dreimal. Und dann sagt er, es gibt nicht mehr Liebe als die, die das Leben lässt für die Freunde. Will er damit sagen, wir Jünger Jesu sollten das Leben lassen für unsere Freunde, für unsere Mitjünger? Hand aufs Herz, Martin. Für wie viele Leute hier, für wie viele würde ich mein Leben lassen? Und jetzt sei mal nicht der Prediger, der sagt, für alle. Ja, das stimmt doch nicht, oder? Wollt ihr eine Antwort hören? Das ist ein Fehlschlag. Das ist ein Tiefschlag für euch. Nicht für viele. Martin, du kannst ein bisschen ehrlicher sein. Okay. Für ganz, ganz, ganz wenige. Von euch hier. Aber vielleicht hilft mir die Predigt, dass ich mich einen Schritt mehr in die richtige Richtung bewege. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Für wie viele Menschen würdest du hier dein Leben lassen? Freundschaft ist nichts Optionales. Das ist kein Lifestyle-Feature, das man sich im Friends-Shop einfach mal schnell besorgt oder auch nicht. Freundschaft ist etwas Elementares für uns. Gott hat es so eingerichtet. Freundschaft kann uns auf wunderbare, gottverherrlichende Weise beflügeln, uns formen, uns verändern. Sie kann uns genauso kopfüber in die Sünde stürzen. Freundschaft kann uns zum Leben erwecken, wenn wir für tot gehalten werden. Freundschaft kann uns genauso in den Staub zermahlen. Freundschaft kann uns in der Nachfolge Christi voranbringen, liebe junge Leute. Freundschaft kann euch in der Nachfolge Christi zurückwerfen, dass ihr es gar nicht mehr schafft. Woran liegt das? Es hängt ganz von den Freunden ab. Und damit hängt es auch ganz von mir ab, denn ich bin Freund auch für jemanden. Anders als die Ehe kann Freundschaft mit einer Vielzahl von Menschen gelebt und geschätzt werden. Natürlich mit unterschiedlicher Intensität, so ein innerer Kreis, da gibt es nicht so viele. Aber trotzdem sagt Jesus, wer mich liebt, der ist mein Freund. Und wir sollen einander lieben. Aristoteles war es, der die Freundschaft in drei Bereiche eingeordnet hat. Drei Arten von Freunden. Und du kannst dir jetzt mal die Frage stellen, welche Art von Freundschaft führst du am meisten? Er sagte, es gibt Freundschaft aus Lust. Menschen, die das Vergnügen miteinander teilen. Das sind Freunde aus Lust. Es gibt Freundschaft aus Nutzen. Menschen, für die wir nützlich sind oder die uns etwas nützen, die sich dann aber trennen, wenn der Nutzertrag erreicht worden ist. Also eine Freundschaft für einen Zweck. Und die dritte Art, die nennt er die vollkommene Charakterfreundschaft. Er sagt, das ist außergewöhnlich. Ist die Freundschaft, die nicht nur existiert, weil sie nützlich ist, weil sie uns Vergnügen bereitet, sondern weil man aufrichtige Wertschätzung für den anderen empfindet. Das ist eine Art Altruismus. Man führt eine Freundschaft wegen Freundschaft, wegen der Person. Man strebt nicht nach persönlichem Vorteil. Man erfreut sich an gemeinsamen Momenten, daran, den Alltag teilen zu können, jemanden zu haben, auf den man sich stützen kann. Aristoteles sagt, eine solche Freundschaft, die auf Güte beruht, ist wie eine Art Paarbeziehung. Denn am Ende des Tages sind die wahren Freunde die, die man in sein Herz schließt. Das sind oft sehr wenige. Aber es sind jene Personen, mit denen man ein inniges Verhältnis aufbaut, denen wir unser Herz und unser Leben öffnen können, wo wir uns verletzlich machen können, wo wir auch eine Enttäuschung verarbeiten können. Und jetzt kommt, in der Gemeinde, sagt Jesus, sind wir Freunde. In der Gemeinde sucht aber Jesus seine Freunde aus. Nach diesem Spruch in Johannes 15, 13, es gibt nicht mehr Liebe als die, sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Von Kindchen über Jünger, das hat er dazwischen gesagt, zu Freunde. Jesus bleibt bei diesem Begriff am Ende, Freunde. In seiner Vermächtnisrede möchte er klar machen, ihr, die ihm nachfolgt, ihr seid meine Freunde und ihr werdet Liebe untereinander haben. Jesus schafft es selbst, eine treulose Tomate nicht loszulassen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Jesus sagt doch nur, dass es seine Freunde sind. Wer sagt denn, dass ich Freund sein muss mit Jesu Freund? So funktioniert es aber nicht im Evangelium. Danke, Sarah, du hast es in der Kindergeschichte schon angesprochen. Als Jesus hingeht, um Lazarus aufzuerwecken, sagt er, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Er sagt nicht mein Freund, er sagt unser Freund und er spricht zu den Jüngern. Jesus ist der Stifter eines Beziehungsnetzwerkes, eines Freundschaftsnetzwerkes. Versteht ihr? Wer Freund mit Jesus ist, hat Freunde, weil andere Freund mit Jesus sind. Jesus ist so der Verbindungsmagnet zu all diesen Freundschaften. Etwas weiter würden wir sagen, wie ist es mit den Freunden, die da bei Jesus waren? Stellt euch vor, es gäbe eine Freundschafts-App, bei der man so anklicken kann, wer die Freunde sind. Glaubt ihr, Matthäus der Zöllner hätte Simon den Zelot gewählt? Oder Maria Magdalena und Johanna, die Frau des Chuzer, die am königlichen Hof des Herodes eigentlich gelebt hat, und Maria Magdalena, von der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat, die zwei wären Freunde geworden? Unmöglich. Nein, bei Jesus ist nichts unmöglich. Jesus macht es möglich. Die zwei, die vier, die sechs, die acht, die 100, die 200, die 3000, das sind Freunde. Jesus ruft Leute in seine Nachfolge und in die Freundschaft. Wer Jesus nachfolgen will, ist Freund und hat Freunde. Und Jesus sagt, liebt einander. Aufopfernde Liebe. Liebe, die das Modell ist, treu bis zum Tod. Freundschaft ist ein Mittel des Evangeliums. Und ich rede jetzt nicht nur von, wir reden das Evangelium zu Freunden in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, sondern Freundschaft ist Evangelium. In Jesu Augen, in Johannes 14 bis 17, macht er das klar. Anstatt dass Jesus seinen Jüngern sagt, ihr lieben Jünger, heiratet, bekommt Kinder, gründet Familien, pflegt das Evangelium in den Familien, sagt er ihnen, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sogar bis zum Tod. Sehen wir uns jetzt das Liebesgebot Jesu etwas genauer an, das er einen Anfang gestellt hat. Wir haben es so übersprungen wie Petrus wohl auch. Dort wird dreimal auf der rechten Seite in Johannes 13, 34 und 35 das gesagt. Liebt einander, agap, agapao, ja, also für, da braucht man nicht Griechisch können. Von Agape-Liebe wissen wir alle. Dreimal steht da rechts agape oder agapao. Und links steht, wie ich euch liebte. Jesus hat dieses Beispiel gegeben und deshalb lieben wir auch. Er liebt sie. Wenn ich das mir so ansehe, Vers 35, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dann ist die Frage ja obsolet, wenn ich frage, was ist das Markenzeichen der Jünger Jesu? Die Liebe zueinander. Die Freundschaft zueinander. Daran werden andere erkennen. Das ist ihm so wichtig, dass er in Kapitel 15, Vers 17 das noch einmal wiederholt. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Dass er es noch einmal am Ende seines Gebets mit seinem Vater wiederholt, damit die Liebe, wie du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Liebt einander. Wir sind eine Familie von Freunden. Das sagt Jesus, das sagt nicht ich. Für Christen steht diese Familie an erster Stelle, oder? Und ich meine die Familie des Glaubens, nicht die biologische Familie. Aber Moment, wir in der Adventgemeinde, wir stehen doch für den Wert der biologischen Familie, oder? Natürlich, das ist bekannt. Deswegen rede ich jetzt nicht darüber. Ich rede über die andere Familie. Ich rede über dieses wertvolle Geschenk Gottes, das er uns gegeben hat. Und Jesus sagt deutlich, diese Familie, die Glaubensfamilie, ist die wahre Familie. Jesus sagt, wenn du wählen musst zwischen der Nachfolge Jesu und deiner Familie, falls die nicht zusammenpassen, was wählst du? Wenn die Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir von unseren Eltern verstoßen werden, dass wir Single bleiben, obwohl wir gerne heiraten würden, dass wir es versäumen, Kinder zu bekommen, das, Punkt, 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 dann verspricht uns Jesus in der christlichen Familie viel mehr, als wir verlieren, viel mehr, als wir verloren haben. Das ist für mich ein wichtiger Punkt jetzt in dieser Predigt. Für diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, kommt Jesus an erster Stelle. Alle und alles andere ist dem untergeordnet. Das Problem ist nur, wenn die Gemeinde keine Familie ist, dann waren das alles nur leere Worte. Und das fordert mich heraus. Jesus hat die Gemeinde als Familie gedacht. Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Die Apostel haben die Gemeinde als Familien gedacht. Lest die Briefe, lest einfach nur den Philemon-Brief, ein Kapitel, wie Paulus mit dem Bild von Freundschaft und Familie dort arbeitet. Wie sieht Familie in der Gemeinde aus? Natürlich gehören zur Familie in der Gemeinde die biologischen Familie, aber auch die Singles, Queere und Cis, Senioren und Jugendliche, Sünder und Sünder. Wir müssen Gemeinde als Familie auch leben. Wir dürfen nicht nur davon reden. Wenn wir die Ehe zur einzigen Zuflucht vor der Einsamkeit machen und Jesu Aufruf zur Liebe untereinander missachten, dann sollten wir queeren Christen wohl nicht sagen, dass Jesus an die erste Stelle setzen sollen und auf sexuelle Erfüllung verzichten. Lassen wir einander nicht allein. Ich möchte drei praktische Punkte an der Stelle erwähnen. Ich beginne mal mit Nummer 1: Sitzplatz. Ach, ich liebe euch. Das ist jetzt nur an einen Teil der Gemeinde gerichtet, an die junge Gemeinde hier. Ihr habt das super gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch seinen Sitzplatz nicht gefunden hat, weil er schon besetzt war durch jemand anders hier. Aber wenn ich euch so anschaue, ihr habt mein Herz erfreut. Die junge Gemeinde hat sich einfach irgendwo hingesetzt, eher vorne. Oh, ich fühle mich wie in der Schulandacht am Morgen. Ich spreche zu euch. Nichts ist im Gottesdienstablauf so fixiert wie der Ablauf des Gottesdienstes und die Sitzplatzwahl. Wobei das Zweite, dafür gibt es keine Regel. Das ist Tradition, das ist Praxis. Viele von uns bewegen sich dorthin, wo sie das letzte Mal gesessen haben. Übrigens, das wäre auch für euch ganz cool hier, die ihr dieses Mal woanders gesessen seid. Geht das nächste Mal wieder daher. Könnte sich einbürgern. Natürlich, Vertrautheit schafft Sicherheit. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wo gehe ich hin im Gottesdienst, dort drüben ist mein Platz. Da gehe ich hin. Das hilft, versteht ihr? Das gilt aber nicht nur für den Gottesdienst am Sabbatvormittag, dass wir unseren Sitzplatz schnell finden. Wir finden das auch bei anderen Dingen sehr schnell, vor allem Ehepaare. Denn ein Ehepaar weiß immer, dass es nebeneinander sitzt. Oder vielleicht manchmal durch jüngere Kinder getrennt voneinander, damit man die jüngere Schar unter Kontrolle hält. Schönes Beispiel. Nun, habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir das tun? Zum Beispiel, dass Paare immer beieinander sitzen? Naja, weil es Paare sind, oder? Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Manchmal hat es ganz nicht so offensichtliche Gründe. Vielleicht kämpft eine Ehefrau mit sozialen Ängsten. So viele Leute da, dann tut es gut, wenn der Ehemann daneben sitzt. Manchmal denkt der Ehemann, er ist hier in dieser Gemeinde ein bisschen fehl am Platz. Dann tut es gut, wenn die Frau nebendran sitzt. Die Gemeinschaft mit einem Partner kann Mut machen, die Nähe spendet Trost. Doch trotz dieser guten Gründe müssen wir uns fragen, was sagen unsere Sitzplätze in der Gemeinde darüber aus, wie wir über Gemeinde denken? Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht. Aber könnte es nicht für eine Person unangenehm sein, wenn sie in die Kirche hereinkommt und nach jemandem sucht, neben den sie sich setzen kann, wenn sie alleine ist? Vielleicht ist dir auch noch nie aufgefallen, dass Leute oft gerne ein klein wenig Platz lassen zu Ehepaaren oder ein klein wenig Platz lassen zu Menschen, die alleine da sitzen. Ich freue mich, wenn es hier nicht so ist. Ich las kürzlich einen Artikel in Christianity Today von Rebecca McLaughlin. Ich sage gleich, sie ist verheiratet mit ihrem Mann. Das sage ich auch, weil sie ihr Leben lang gleichgeschlechtliche Anziehung kennt, trotzdem mit einem Mann, mit ihrem Mann verheiratet ist und sie gemeinsam eine interessante Mission führen. Sie ist eine Literarin und schreibt Artikel. Und dieser Artikel hier, der hat die Aufmerksamkeit der evangelikalen Kirche in den USA erregt. Denn ich übersetze den Titel, warum ich in der Gemeinde nicht bei meinem Ehemann sitze. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Wellen geschlagen hat. Rebecca und ihr Mann Brian setzen sich im Gottesdienst nicht zusammen, sondern bewusst zu Leuten, die zum ersten Mal oder alleine zum Gottesdienst kommen. Warum? Sie gibt 5 Gründe an, ich will 4 mit euch teilen. Außenseiter sollen keine Außenseiter sein. Wenn du in die Gemeinde kommst, bist du nicht Außenseiter. Du bist Teil der Familie. Und wenn in der Familie jemand alleine ist, dann gehe ich hin. Zweitens, Familie ist mehr als die unmittelbare Verwandtschaft. Rebecca hat das Prinzip verstanden, wie Jesus es lebt, wie Jesus es dargelegt hat in seiner Abschiedsrede. Drittens, dein Ehepartner ist dir zu ähnlich. Das stimmt ja nicht immer, wir sind ja völlig verschieden. Aber wir leben zum Beispiel in derselben sozioökonomischen Stufe. Warum sollte ich mich, der ich gut verdiene, zu jemandem setzen, der arbeitslos ist? Oder warum sollte ich mich, der ich mich in der Bibel nicht auskenne, zu einem einsamen Theologiedozenten setzen? Oder und so weiter und so fort. Manchmal ist es schwierig, Gemeinsamkeiten mit Menschen zu finden, deren Leben sich völlig von unserem unterscheidet. Aber das ist das Schöne in der Berufung der Gemeinde, oder? Nicht wir suchen die Freunde der Gemeinde aus. Jesus sucht sie aus. Erinnert ihr euch noch an diesen Text hier? Blau am Ende, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch als Freunde erwählt. Und viertens, die Ehe ist nicht nur zum gegenseitigen Nutzen. Natürlich brauchen Ehepartner einander, auch in der Gemeinde, sagt Rebecca. Aber wenn in unseren Ehen alles gut ist, sollten wir uns dann nicht angespornt fühlen, auch andere lieben zu können? Sie sagt, wenn unsere Gemeinden Orte sind, an denen immer nur die Kernfamilien zusammensitzen, laufen wir nicht nur Gefahr, andere zu entfremden, wir verpassen auch alle die Erfahrung, was es wirklich bedeutet, in Christus füreinander Familie zu sein. Hey, und ich spreche zu mir selber. Die letzten 3 Wochen habe ich uns so beobachtet. Es ist wirklich so. Paare sitzen beieinander. Und wenn jemand nicht da ist, dann gehe ich hin und frage, deine Frau ist wahrscheinlich krank, oder? Oder zu Hause, oder das, oder jenes. Weil ich davon ausgehe, wir sitzen beieinander. Könnte etwas so scheinbar Harmloses wie die Frage, neben wem wir jeden Sabbat sitzen, uns letztlich einer echten Wertschätzung dessen berauben, was es heißt, Gemeinde, Familie zu sein? Ich glaube, unsere Gemeinde ist mehr als ein Zusammenschluss von einzelnen Familien und Haushalten. Ich glaube, wir sind wahre Familie. Wie wird das Geschenk des Evangeliums dadurch gefeiert, neben wem du am nächsten Sabbat Platz nimmst? Und ich sage jetzt nicht, hallo, liebe Freunde, alle Ehepaare bitte sofort trennen. Vielleicht möchte mal ein Paar zu jemandem hinsitzen, der alleine sitzt. Ist schon ein Beginn. Diejenigen von uns, die mit Ehepartnern in die Kirche kommen, tragen die erste Verantwortung dafür, dass sich unsere alleinstehenden Geschwister zu Hause fühlen. Sitzplatz. Punkt Nummer 2. Herzlichkeit. In Kapitel 13, Vers 23, das ist noch während des Mahls, da lesen wir, Kapitel 13, Johannesevangelium, klar. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Das wird noch ein paar Male im Evangelium betont. Einmal ist er der Freund, da wird das Wort Philia bezeichnet. Einmal ist er der Geliebte, Agape, aber nicht der Geliebte im Sinn einer romantischen Liebe. Das ist natürlich Blödsinn. Denn Jesus hat viele Menschen geliebt. Er hat Lazarus geliebt, das haben wir schon gelesen. Martha sagt zu ihm, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Der, den du lieb hast, ist gestorben. In Johannes 11, Vers 5 heißt es, Jesus liebte Agapao, die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Jesus schaut Menschen an und liebt sie, Agapao. Den reichen Jüngling, der ihn fragt. Jesus liebt ihn. Seht ihr, Jesus hat es uns vorgelebt. Deswegen sagt er, ebenso wie ich euch geliebt habe, Agapao. Jesus liebt die Menschen. So liebt einander. Wie Jesus müssen wir eigentlich allen Menschen, denen wir begegnen, auch diese Liebe zeigen. Sind das Nächste, Mitarbeiter, Ausländer, Freund, Feind, aber vor allem Menschen, die mit uns Jesus nachfolgen. Ein Weg, der, und jetzt sagst du, ja, das ist altorientalische Kultur. Ein Weg ist Berührung. Johannes an der Brust Jesu. Moment. Ich lege sicher nicht meinen Kopf auf irgendjemandes Brust, außer meinem Ehepartner. Aber sonst nicht. Du vielleicht auch nicht. Es sei denn, du bist jung, ganz jung, das ist kein Problem. Ich kann mir vorstellen, vielleicht führt das jetzt zu weit, dass Jesus auch einmal durchs Haar des Johannes gestrichen hat. Wisst ihr, dass psychologisch die Friseure wahrscheinlich deshalb so ein gutes Geschäft machen, weil erwachsene Personen kaum noch am Kopf berührt werden? Dann gehen sie zum Friseur. Dann können sie dort mal diese Berührung wieder erleben. die sie als Kinder immer hatten. Ständig wirst du irgendwie am Kopf gestreichelt, getätschelt oder irgendwas. Und plötzlich hört das auf. Und dann ist es weg. Und dann merkst du, oha, meistens aus eigenem Grund, als Jugendlicher will man das ja sowieso nicht mehr. Und als Erwachsener darf man es nicht mehr wollen. Körperliche Zuneigung ist auch eine Liebessprache. Wenn Mann zu Mann einmal eine Bärenumarmung pflegt oder von Frau zu Frau sich mal jemand umarmt, in der Hand hält, vielleicht während einer schwierigen Zeit jemand neben jemand anders sitzt und den Arm um die Schulter gelegt hat. Ist das nicht Liebe, die wir brauchen? Natürlich müssen wir Kultur und die Komfortzone der anderen Person berücksichtigen. Manche mögen das gar nicht. Ich habe einen Freund, der wollte nie eine Bärenumarmung, einen Predigerkollegen. Jetzt meint er, warum umarmst du mich nicht, wenn ich gehe? Ich habe auch gelernt. Ein dritter Punkt, Essen und Gemeinschaft. Überleg dir mal in den Evangelien, wie oft das vorkommt. Hochzeitsfest zu Kana, beim Essen wird Jesu Körper gesalbt. Ich muss in dein Haus gehen, Zachäus. Er isst mit Zöllnern und Sündern. Ich habe Wohnungen in meines Vaters Haus, die ich machen muss. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, bei mir sein, in meiner Wohnung, wo ich bin. Viele Taten und Worte Jesu geschehen nicht auf Reisen, sondern in Gemeinschaft, wenn sie zusammen sind. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Ich war im Gefängnis des Alleinseins und ihr habt mich besucht. Wenn man so in Gedanken durch die Evangelien durchgeht, dann merkt man, wie wichtig Essen und Gemeinschaft ist. Etwas, was wir als Adventgemeinde ja auch gerne pflegen. Beim Potluck und hoffentlich auch in den Familien. Machen wir es noch mehr. Worauf kommt es also an? Ich komme zum Schluss. Jesus selber bringt es auf den Punkt. Er hat noch eine Liebesrechnung offen mit Petrus. Und diese Geschichte kennt ihr ja gut. In Johannes 21, selbes Evangelium. Ähnliche Worte, die da auftauchen. Hast du mich lieb? Dreimal. Natürlich denkt Petrus zurück an das dreimal Verleugnen. Jesus verwendet Agapao, er verwendet Phileo, also Freundesliebe und Herzensliebe. Er macht da nicht groß einen Unterschied. Liebst du mich? Bis beim dritten Mal Petrus sagt, Herr, du weißt es. Du weißt es. Ich muss dir es nicht sagen. Und dann sagt Jesus zu ihm, folge du mir nach. Und jetzt sollte unser Johannes-Evangelium-Gedächtnis zu rattern beginnen. Du folge mir nach. Moment, ein paar Tage zuvor hat er gesagt, da wo ich hingehe, kannst du nicht hingehen. Übrigens dasselbe Wort, du kannst mir nicht folgen. Und jetzt sagt er, du folge mir nach. Er spricht dann auch von dem Leben lassen für die Freunde. Jemand anders wird deine Hände binden. Du wirst hingehen, wo du nicht hingehen willst. Aber du folge mir nach. Jesus verweist Petrus nicht nur auf die Verleugnung, er verweist auch auf das Gespräch vor der Verleugnung. Er sagt, ich habe dich gehört, Petrus. Wir gehen gemeinsam durch dieses Tief hindurch. Wir haben es erlebt. Es geht weiter. Freundschaft trägt durch so einen Fehlschlag hindurch. Jesus bestärkt Petrus. Er bestärkt seine Liebe zu ihm. Und damit macht Jesus klar, er befiehlt seinen Nachfolgern heute, nicht nur Petrus, dass wir dieser Liebe auch nachleben, seiner Liebe nachleben. Und was sagt er dann zu ihm dreimal? Weide meine Lämmer oder weide meine Schafe. Er macht Petrus zu einem Hirten. Und jetzt kommt der Satz, an den du hoffentlich dich noch erinnerst. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Petrus. Es ist fast so, als ob Jesus das Herz und die Enttäuschung zusammenzieht und sagt, wir machen jetzt eins draus. Jetzt geht's drum. Hast du mich lieb, Petrus? Dann liebe deine Freunde bis zum Tod. Das sind die zwei Botschaften Jesu. Er fragt dich, hast du mich lieb? Und wenn du darauf Ja sagst, sagt er zu dir, dann liebt einander. Wie schmerzhaft, wenn es heißen würde, es gibt nicht mehr Liebe in der Gemeinde. Stattdessen werden wir von uns sagen, so hoffe ich, es gibt nicht mehr Liebe als in der Gemeinde. Liebt einander. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.